am Ende des Tages ist es tatsächlich so, dass auch zu viel Protein, nein, schädigt nicht die Niere und führt noch nicht zum Herzinfarkt, kann aber dafür sorgen, dass der Testosteronspiegel runtergeht.
Was wäre denn jetzt so der Natural Testo Stack, wo du sagen würdest, hey Misha, wenn du das jetzt für die nächsten 12 Monate supplementierst, dann solltest du eigentlich auch einen erhöhten Testosteronwert haben?
Das ist wahrscheinlich von all denen das bewiesenste für das Thema Testosteron. Das, wo wir die meisten wissenschaftlichen Daten zu haben, und das ist
TRT. Ein Teil von mir findet das irgendwie geil, die Idee, mit 45 immer noch sich so zu fühlen, als wäre ich 30, und würde sogar die Idee in Kauf nehmen, dann vielleicht ein paar Jahre früher zu sterben oder schneller zu altern.
Ich würde mir lieber 10 richtig gute Jahre nachher erkaufen, anstatt einfach 20 Jahre länger zu leben. All die Dinge, die wir jetzt gesagt haben, das ist das, wenn man das alles umsetzt, dann hat man schon wahrscheinlich ein Bucket an 90-95% erfüllt. Und sowohl laut Datenlage als auch aus Erfahrung sind die Dinge, die wirklich in der Praxis am allerbesten und am meisten auch funktionieren.
Männer, aufgepasst! Heute sprechen wir über Testosteron und der damit verbundenen Frage, wie du deinen Testosteronwert natürlich erhöhen kannst. Und für diese Folge habe ich mir massiv kompetente Unterstützung mitgebracht, nämlich Timo Osterhaus, mit dem ich früher vor circa 10 Jahren noch Bodybuilding betrieben habe. Und heute ist Timo Osterhaus Mediziner und Autor des Buches Der Blutwertkodex und hat sich für unsere Folge hier mit seinem 6-köpfigen Research-Team vorbereitet, um dir jetzt heute top aktuelle Fakten zum Thema Testosteron zu liefern. Unter anderem gehen wir auf die Fragen ein, wie man seinen Testosteronwert durch seine Lifestyle-Entscheidungen erhöhen kann, welche Supplements wirklich was bringen und welche in die Tonne gehören, die ganzen Mythen um verschiedene Nahrungsmittel, die Testosteron senken sollten, und wir sprechen auch über das Potenzial, wenn du deinen Testosteronwert erhöhst, das heißt, wie du entsprechend auch bis ins hohe Alter ein besseres Leben führen kannst. Und wir sprechen auch kurz darüber, warum auch für Frauen das Thema Testosteron nicht ganz zu vernachlässigen ist. Deswegen, wenn du jetzt hier als Frau zuhörst, hast du auch die Möglichkeit, nochmal was für dich mitzulernen. Wie zum Beispiel, wo du dein Testosteron produzierst. Das wusste ich nämlich bis zu dieser Folge nicht. Mal wieder eine super spannende Folge für dich, aus der du sehr viel mitnehmen kannst. Deswegen, wenn du diesen Podcast hier noch nicht abonniert hast, tu mir einen Gefallen und klick jetzt den Abonnieren-Button auf Spotify, YouTube, Apple Podcasts, sodass du hier nichts mehr verpasst und natürlich auch uns hier unterstützt, dir Bildung zu liefern, die dich nicht nur befreit, sondern dich auch gesünder, stärker und vitaler macht. Und deswegen wünsche ich jetzt viel Spaß, viele Learnings und gute Unterhaltung mit Timo Osterhaus. Was sind es jetzt? 10 Jahre später, Timo?
Boah, ich glaube schon so knapp 10 Jahre tatsächlich.
Also ich glaube, 10 Jahre liegen zurück zwischen unserem letzten Workout und Post-Workout dann auch Pferdefilet in der Schweiz. Mittlerweile ist einiges passiert. Du sitzt in deiner Praxis, stimmt das?
Nee, ich sitze jetzt tatsächlich in München zu Hause, aber die Praxis ist auch in München.
Mhm. Du hast eine eigene Praxis, du hast ein Research-Team von 6 Leuten, das dich unterstützt bei deiner Arbeit auf Social Media, bist mega groß geworden, machst sehr spannende Arbeit, hast auch ein Buch geschrieben zum Thema Blutwerte, der Blutwertcode. Und ich habe das alles so verfolgt die letzten Jahre, und dadurch, dass ich halt auch immer sehr interessiert bin an den Themen Gesundheit nach wie vor, obwohl ich jetzt kein Hardcore-Bodybuilder mehr bin.
Nicht mehr.
Bin ich extrem froh, dich heute hier zu haben, weil wir haben etwas gemeinsam, und zwar sind wir beide sehr stark darin interessiert, unseren Testosteronwert so hoch wie möglich zu halten. Ich bin mittlerweile 33, wie alt bist du?
35,
ja, eben. Also ich glaube, wir kommen langsam in dieses Alter, wo die Frage, hey, wie kriege ich eigentlich meinen Testosteronwert hoch natürlich oder wie kann ich ihn auch halten? Und vielleicht auch die Frage, was könnte irgendwann dann vielleicht doch exogen noch gehen? Also das sind alles so Fragen, die ich heute so ein bisschen mitgebracht habe. Deswegen vielleicht auch direkt für die Zuhörer, die jetzt hier zuhören, vor allem die Männer, die 70%, die erste große Frage, wo du mal so ein bisschen so reingehen könnte, es ist so, warum will man überhaupt einen erhöhten Testosteronwert haben? Also was sind so die großen Benefits von mehr Testo?
Ich glaube, da schwingen jetzt tatsächlich schon direkt mehrere Sachen mit im Raum. Ich glaube, so dieses Testosteron-Thema ist tatsächlich eins, was irgendwie so in der Otto-Normalverbrauchergesellschaft total verrufen ist, weil es irgendwie immer mit Stoff, mit Bodybuilding und Co. zu tun hat. Was die meisten Menschen aber gar nicht verstehen, ist, dass sowohl für Männer, vor allen Dingen aber auch für Frauen, ne? Also wir reden ja ganz oft über dieses Testosteron-Thema aufgrund der Perspektive von irgendwie Leistungssteigerung, Muskelwachstum. Aber vor allen Dingen ist auch für die Frau dieses Thema Testosteron super, super relevant. Denn ehrlicherweise, egal ob ich mir jetzt einen Mann oder eine Frau anschaue, wir funktionieren halt über super viele Systeme. Aber ein essentiell wichtiges Thema ist halt, oder ein essentiell wichtiges System neben Stoffwechsel und Co. ist halt das hormonelle System. Hormone steuern letzten Endes alles. Und vom Prinzip her ist, wie gesagt, dieses Thema Testosteron eben nicht nur Muskelaufbau und, wie wir gerade gesagt haben, Leistungssteigerung, sondern vor allen Dingen hat super viel mit den Haaren auch zu tun, hat sehr, sehr viel mit dem Immunsystem zu tun, hat aber auch zum Beispiel viel mit dem Thema Knochengesundheit und Knochendichte zu tun. Und jetzt wird der erste ein oder andere vielleicht sagen, der schon so ein bisschen Thema ist, ja, da hat er nicht ganz recht, weil das ist eigentlich Östrogen. Ja, genau, aber Testosteron wird ja in Östrogen umgewandelt tatsächlich am Ende, wenn man sich so diese ganze Stoffwechselkaskade der Hormone anschaut. Und ich glaube, einer der größten Punkte, warum wir auch über das Thema mehr Testosteron reden sollten, ist, du hast es gerade eben schon erwähnt, ich habe ein Buch über Blutwerte geschrieben. Und wenn wir uns Blutwerte anschauen, dann ist das größte Problem meiner Ansicht nach bei Blutwerten der Referenzbereich. Also jeder kennt das irgendwie so, das ist der Bereich, in dem der Wert dann gut aussieht, also der grüne Bereich. Und irgendwie, wenn ich drunter bin, dann habe ich zu wenig, wenn ich drüber bin, habe ich zu viel. Das Problem ist, dass dieser grüne oder dieser Referenzbereich sich erstmal von Labor zu Labor unterscheidet. Das heißt, wenn du jetzt deine Blutwerte einschickst, ist Labor A vielleicht am Ende des Tages ein bisschen anders, in Labor B ebenfalls, in Labor C, klar, unterscheiden die sich jetzt nicht völlig signifikant, aber jedes Labor hat seine eigenen Referenzbereiche, was uns zu dem Punkt bringt, dass dieser Referenzbereich am Ende des Tages nicht aussagt, ob der Wert gut oder schlecht ist, sondern das ist ein statistischer Wert oder eine statistische Einschätzung dieser Referenz. Das heißt, alle Menschen, die das so eine gaußsche Normalverteilung sieht aus wie so eine Glocke, 95% der Menschen, die Blutwerte gemessen bekommen, müssen in diesen Normal, was ja eigentlich falsch ist, der Begriff, aber in diesen Referenzbereich reinfallen. Und jetzt stellt man sich vielleicht nachgängig mal so die Frage, welche Menschen messen denn primär Blutwerte? Das sind an und für sich nicht die, die super gesund sind, die vielleicht ein paar Prozent die Gesundheit optimieren möchten, wie wir jetzt, aber die allermeisten haben ja ein Grundproblem. Und selbst da, wenn man sich die neuesten Daten anschaut, ist es so, dass der Referenzbereich von Testosteron, ne, wenn man jetzt mal so ein paar Zahlen in den Raum werfen würde, Einheit ist Nanogramm pro Deziliter, irgendwo so zwischen 160 Nanogramm pro Deziliter und 1130 Nanogramm pro Deziliter schwankt. Das heißt, wir haben eine riesengroße Population oder einen riesengroßen Referenzbereich. Und egal, wo ich mich da drin befinde, das ist erstmal gut. Und das ist jetzt Gesamttestosteron. Kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf, wie man im Detail überhaupt mal einen Testosteronwert bestimmen sollte, weil ich glaube, es ist ganz wichtig zu entscheiden über alle fancy Dinge, über die wir vielleicht gleich auch im Detail noch sprechen werden, dass man die Basics natürlich einhält, aber dass man überhaupt erstmal weiß, wo stehe ich denn gerade?
Ja, und das ist eine sehr schöne Frage, die ich mir auch gestellt habe, weil ich mache ja diese Blutwerte auch schon seit Jahren immer wieder. Und jetzt beim letzten Test habe ich zum ersten Mal den Gesamttestosteronwert gekriegt, ohne den freien Testosteronwert. Und habe dann gesehen, dass der freie bei mir immer sehr hoch war, also zum Teil sogar aus der Range rausgestochen, was mich dann offiziell wieder vielleicht nicht natty gemacht hat. Wobei, als ich diese Ergebnisse dann immer geteilt habe, haben dann auch eben genau Leute das gesagt, was du gesagt hast, nämlich, dass es nicht überall der gleiche Referenzrahmen ist. Deswegen wahrscheinlich jetzt super wichtig, wenn wir dort gerade ansetzen, bei der Frage, wie bestimmt man seinen Testosteronwert dann überhaupt? Also was ist der beste Standard, den ich jetzt haben kann, wenn ich jetzt in so ein zu einem Arzt gehe oder in ein Labor? Was muss ich da messen? Welche Werte sind wirklich relevant?
Also ich glaube, wichtig ist, dass wir ganz kurz so ein bisschen definieren, wie Testosteron im Körper vorliegt, weil dann ist es irgendwie deutlich einfacher am Ende des Tages zu verstehen. Das heißt, wenn wir uns so die Gesamtmenge an Testosteron im menschlichen Körper anschauen, dann sind davon ungefähr 2/3 gebunden an das sogenannte SHBG, das sexualhormonbindende Globulin, das ist ein Protein, was quasi dazu führt, dass das Testosteron inaktiv vorliegt. Das heißt, 2/3 sind schon mal gebunden, die sind inaktiv. 1/3 oder fast 1/3 liegt an Albumin gebunden vor. Das ist ein Eiweiß, ein Protein, was wir in unserem Körper haben, was unter anderem für Blutdruck und für Wasser und für ganz viele andere Dinge mitverantwortlich ist. Aber ein Drittel sind ebenfalls so ein bisschen schwammig daran gebunden. Es ist einfacher, dass das Testosteron davon wieder abgeht. Ist trotzdem inaktiv, aber auch nicht so richtig inaktiv. Also so ein bisschen so eine Zwischenstufe. Und nur ungefähr 1 bis 2 bis je nach Datenlage 3% liegen wirklich frei vor. Und diese 1 bis 3% sind das, was am Ende darüber entscheidet, dass es an den Rezeptor wirkt und dadurch eine Funktion, einen Mechanismus letzten Endes entfalten kann. Der Gesamttestosteronwert ist also, wenn wir uns den anschauen, erstmal völlig unaussagekräftig, weil am Ende des Tages ist es super wichtig, wie viel habe ich denn frei? Das heißt, um mal ein Beispiel in den Raum zu werfen, ich kann einen super guten Gesamttestosteronwert haben, aber zum Beispiel viel Alkohol trinken, viel Stress haben. Alkohol ist, by the way, wahrscheinlich einer der primären Driver dafür, dass mein SHBG, also mein sexualhormonbindendes Globulin, hochgeht und dadurch noch mehr Testosteron gebunden wird am Ende, was dazu führt, dass mein freies Testosteron am Ende total im Keller ist zum Beispiel. Das heißt, wenn ich jetzt zum Arzt gehe und ich sage, hey, ich würde gerne Testosteron messen und der sagt, ja super, finde ich zwar Quatsch, aber machen wir mal, weil das ist meistens die Reaktion, die dann kommt. Und wir messen Gesamttestosteron, aber gucken uns die freien Dinge nicht an, komme ich gleich aber noch zu, ist das total unaussagekräftig, weil wir können damit gar nichts anfangen. Es gibt Menschen, die haben einen super hohen Gesamttestowert, super niedrigen freien Testosteronwert und da muss man trotzdem was machen. Ob das jetzt direkt eine TRT ist oder ob das jetzt irgendwie direkt eine Nebido-Spritze ist oder was auch immer, also Testosteron letzten Endes, was man spritzen würde, das wird man wahrscheinlich nicht machen, sondern man wird sich erstmal Lifestyle und andere Dinge anschauen, auf die wir gleich noch kommen. Aber das ist das Entscheidende. Das heißt, wenn wir jetzt wissen, Gesamttestosteron allein ist eigentlich nicht so aussagekräftig, ist ja jetzt die Frage, was sollten wir denn dann messen? Und wichtig, du hast es gerade schon angedeutet, dein freies Testosteron hast du oft mitgemessen und das ist zum Beispiel was, was ich nicht machen würde. Also freies Testosteron zu messen, ist eine super, super gute Sache, die ich vor 2 Jahren auch noch gemacht habe. Das Problem ist, wir reden hier über einen antigen-getriggerten Test. Also für die Leute, die ein bisschen drin sind, ist ein ELISA-Test. Also wir arbeiten mit Antigen, mit Antikörpern und Co. und bestimmen dadurch am Ende das freie Testosteron. Dieser Test ist unglaublich anfällig durch externe Faktoren. Das heißt durch alles, sowohl Stress, Ernährung, Bewegung, aber viele, viele andere Dinge, von denen wir auch ehrlicherweise wahrscheinlich noch gar nichts wissen. Ich messe den bei mir trotzdem immer noch, um einfach selber viel Research mit dem Körper zu betreiben und zu gucken, wohin sich das entwickelt. Das Relevantere sind aber 2 Dinge. Das erste ist der errechnete freie Testosteronwert. Da kann man einfach bei Google eingeben, freier Testorechner. Und dafür braucht man 3 Werte. Das ist erstens das Gesamttestosteron, zweitens das SHBG, was ich gerade eben angedeutet habe, und drittens das Albumin. Und damit wird berechnet, wie viel gebunden ist. Und da kommt am Ende eine Prozentzahl oder halt auch ein Gesamtwert raus. Und ehrlicherweise der Erfahrung nach, also ich würde schätzen, wir messen so in der Woche in der Praxis so, keine Ahnung, 40, 50 Testosteronwerte in der Woche. Und ich habe tatsächlich bis jetzt, kann ich dir an 2 Händen abzählen, wie oft ich einen prozentualen freien Testosteronwert über 2% gesehen habe. Und auch da muss man sagen, oft ist das bei Menschen, die extern Testosteron hinzufügen, auch da ist der freie Testosteronwert oft nicht jetzt, wie man vielleicht denken würde, bei 6 oder 7 oder 8%, sondern marginal erhöht. Der Gesamttestosteronwert ist halt in Summe viel, viel, viel höher. Auch das Östrogen ist dann viel, viel höher, kompensatorisch logischerweise, weil halt mehr umgewandelt werden kann. Aber das ist eine sehr einfache Variante. Und das ist dann der errechnete Testosteronwert, der vom Gesamttesto, vom SHBG und vom Albumin abhängig ist. Das heißt, man braucht 3 Werte. Früher haben die Labore das auch gemacht. Wenn du freies Testo angekreuzt hast, dann hat das Labor das ausgerechnet über einen Algorithmus im System und das stand dann auf deinem Labor am Ende mit drauf. Ist aber heutzutage nicht mehr so. Die meisten machen dann ELISA-Test, der kostet dann 40 Euro und die Aussage ist tatsächlich sehr schlecht, muss man sagen. Genau, und ich habe gesagt, es gibt noch eine 2. Variante. Man könnte auch noch den freien Androgenindex messen, den sogenannten FAI. Das ist eine Möglichkeit, um auch mit diesen Werten, über die ich jetzt gerade geredet habe, eine Aussage zu bekommen. Das ist halt ein Index. Also da werden verschiedene Dinge miteinander verglichen. Das kann man aber auch auf dem Labor ankreuzen, freien Androgenindex. Und aber auch da sind so Normalwerte bei Männern irgendwo so zwischen 15 und 95 ist total stark altersabhängig. Also auch das ist wieder so, man kann das machen, aber ich würde am ehesten, und das ist das, was wir auch in der Praxis am meisten machen, ich bei mir bestimme immer alle 3 Varianten, aber das Schönste und das Einfachste ist, Google aufmachen, freier Testosteronrechner, diese drei Werte eingeben und dann kriegt man einen prozentualen Anteil heraus, wie der freie Testosteronwert ist. Und da sollte man irgendwo zwischen 1-3% sein, wobei, wie eben gesagt, über 2,2 habe ich ganz, ganz selten gesehen bis jetzt.
Mhm. Das heißt, Tribulus terrestris würde denn nicht auf 3 bringen, denkst du?
Ja, ehrlicherweise kann ich es dir nicht hundertprozentig sagen, weil wir natürlich jetzt keine Daten zu Tribulus haben oder sowas, zumindest keine aussagekräftigen. Es gibt sogar super wenig Daten am Ende tatsächlich, die mit diesem freien Testosteronwert überhaupt arbeiten, muss man
ja,
sagen.
Ja, stimmt.
Aber aus
ja.
der Erfahrung kann ich dir sagen, und wir haben viele Leute in der Praxis, die mit THT und Co. arbeiten. Also THT ist ja jetzt nicht am Anfang letzten Endes etwas zu nehmen, um in der Leistung und Co. nach oben zu gehen, sondern Testosteron Replacement ist ja eigentlich, wenn der Wert runtergeht, ist dann wieder auf den Normalwert in Anführungsstrichen zu bringen. Mhm. Aber wir haben, und ich kenne super viele Untersuchungen von Profiathleten, die bei Olympia und Co. auf der Bühne stehen. Und da ist es tatsächlich nicht so, dass man sich das anguckt und dann denkt und bei all dem Stack, was die nehmen, dass man dann sieht, okay, der freie Testosteronwert liegt jetzt bei 4-5%. Auch da sind sehr die Werte zwischen 1-3 wahrscheinlich ein bisschen höher dann, das, was die Leute da anstreben, beziehungsweise was wir auch sehen, aber halt kompensatorisch, Gesamttesto geht hoch und dadurch musst du dir überlegen, ist ja ein Prozentwert, ne? Also wenn ich mein Gesamttesto vergrößere und mein Prozentsatz, also 2% von dem freien Testo bleibt gleich, dann habe ich ja in Summe trotzdem mehr freies Testo, weil ich ja einen höheren Gesamttestowert habe.
Ja.
Also der absolute Wert würde gleich bleiben, würde nicht gleich bleiben, sondern der würde natürlich hochgehen, aber das Verhältnis bleibt gleich.
Ja, so hat man ja damals auch die Doping-Tests, glaube ich, gemacht. So kann ich mich erinnern. Da wurde immer das Verhältnis zwischen zwei verschiedenen Werten, das hat eigentlich gezeigt, ob man nerdy ist oder nicht.
Da war viel der FAI, also der freie Androgenindex, der damit bestimmt wurde.
Genau. Übrigens nochmal als kleine Referenz für die, die das jetzt vielleicht nicht mitgekriegt haben, diesen Insider-Joke. Tribulus ist ein sehr bekanntes Supplement aus der Bodybuilding-Zeit. Ich weiß nicht, wie stark es heute noch gehypt und verkauft wurde, aber das war damals, als ich angefangen habe, so der Schrei. Das haben wirklich, ich habe es auch gekauft. Also ich habe wirklich einmal bei Team Andro damals so eine Dose gekauft und hatte auch diesen Placebo-Effekt, dass ich das Gefühl hatte, mehr horny zu sein. Aber das, was ich auf jeden Fall aus dem, was ich gesehen habe, weiß, ist, dass es nicht signifikant, und das ist dieses Wort, was du auch sehr gerne benutzt, was ich sehr gut finde, dass es eben nicht signifikant den Testosteronwert erhöhen kann, so dass man
ja,
etwas dabei spürt.
Da kann ich dir, auch direkt was zu sagen. Also grundsätzlich, meiner Erfahrung nach, also wir haben super wenig Leute, die jetzt mit solchen Spürkes in die Praxis kommen, wobei natürlich viele schon kommen und sagen so, hey, ich habe das gesehen, ich mache das. Wobei ich schon sagen würde, Tribulus ist deutlich auf dem Rückgang. Das, was momentan mittlerweile in den ganzen oder in den meisten Testosteron-Boostern drin ist, ist D-Asparaginsäure. Dazu gibt es ein paar neue, das ist letzten Endes eine Aminosäure am Ende des Tages. Aber ganz ehrlich, wir reden hier am Ende so über ein paar Prozent vielleicht, die irgendwie was ändern. Und vor allem ist es so, wenn man sich da die klinischen Daten anschaut, dann ist es eben so, dass wir auf der einen Seite zwar vielleicht sehen, dass die Leistung nicht signifikant, sondern minimal nach oben geht, wobei die Studiengrößen da sind auch wirklich, also wir reden da über 20, 30 Studienteilnehmer. Und vor allen Dingen, was ganz oft bei diesen Dingen ist, wir haben natürlich eine Bezahlung von den Firmen selber, was die Studien am Ende des Tages angeht. Und Testosteron wird allermeistens im Speichel gemessen, was jetzt nicht per se eine schlechte Sache ist, weil im Speichel liegen meistens die Hormone frei vor und nicht in der gebundenen Form, wie gerade eben erklärt. Und es gibt super viele Heilpraktiker und Co., die dann mit der Speichelform immer arbeiten, egal ob es jetzt um Progesteron oder Testosteron geht. Ich würde aber schon, wenn man sich die Daten wieder anschaut, auf jeden Fall den Blutwert priorisieren. Mhm.
Kurze Zwischenfrage, weil es mich gerade interessiert. Du hast vorhin von Frauen und Testosteron gesprochen und ich weiß ja, Männer haben, glaube ich, 17 bis 20 Mal mehr Testosteron und deswegen haben wir ja auch Hoden und dort wird ja das Testosteron bekanntlich auch produziert. Wo produzieren Frauen ihr Testosteron?
In den Eierstöcken.
Okay.
In den Eierstöcken, aber das, was du gerade gesagt hast, ist nicht richtig. Männer haben 17 bis 20 Mal mehr Testosteron. Du würdest dich umsehen, wenn du Testo und Estradiol in Summe, also ja klar, Männer haben mehr Testosteron als Frauen, ja logisch, aber wenn man das Verhältnis zieht von Estradiol und Testosteron, haben Frauen auch mehr Testo als Östrogen. Ne? Also man denkt immer so, Frauen sind irgendwie die von den Geschlechtern, die irgendwie mehr durch das Östrogen getrieben sind. Ja, Männer haben viel mehr Testo als Frauen, got it? Aber Frauen haben auch mehr Testo als Estradiol, also als Östrogene. Mhm. Die Einheit ist halt nur so gewählt, dass es am Ende des Tages so aussieht, als wäre der Wert bei Testosteron kleiner und bei Östrogen viel höher, aber das ist halt nur die Einheit. Wenn man das in dieselbe Einheit umrechnet, merkt man auch, Frauen haben deutlich mehr Testosteron als Östrogen. Und das ist das, was ich ganz am Anfang meinte. Auch für Frauen ist das Thema Testosteron super essentiell und wichtig. Genauso wie umgekehrt für Männer nicht nur das Thema Testosteron, sondern auch Estradiol essentiell wichtig ist. Das heißt, wenn du den Mann anschaust, der zum Beispiel überhaupt kein Estradiol produziert, der hat aber einen super Testosteronwert, der wird nicht aus dem Bett kommen, weil der wird da sitzen und der Mut von dem wird total runtergehen und total schlecht sein. Hat man ehrlicherweise ganz selten, weil Testosteron ja in Estradiol umgewandelt wird. Aber wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, der irgendwie mit Aromatasehämmern herum experimentiert oder irgendwas und dann kein Estradiol am Ende mehr hat oder auch Östron, also diese drei Östrogene, kann auch das zu einem Problem werden langfristig.
Okay. Das registrieren wir mal so und gehen damit jetzt auch in die wahrscheinlich wichtigste Frage dieses Gesprächs mal so ganz grob für uns beide. So, wie erhöht man denn jetzt den Testosteronwert ganz natürlich? Und natürlich kann man jetzt sagen, heißt natürlich auch durch Ernährung und durch zusätzliche Nährstoffe und Supplements, aber natürlich auch eben Umwelt, Licht, Aktivitäten, Training, Schlaf, Stressreduktion. Das heißt, ich will jetzt nicht den kompletten Rundumschlag direkt machen, aber vielleicht fangen wir mal bei den Sachen an, wo man nichts dafür bezahlen muss. So, also, wo macht man wirklich nach diesem Podcast bereits einen Unterschied?
Ja, also wie immer sind es halt am Anfang die Basics, die halt das Essentiellste darstellen und die total unsexy sind. Also du hast es gerade schon gesagt, Licht, also rauszugehen, super essentiell wichtig. Testosteron unterliegt einer zirkadianen Schwankung, das heißt, wir haben morgens primär ein Hoch und abends eher ein Tief, so wie das vom Prinzip her bei Cortisol oder entgegengesetzt zu Melatonin zum Beispiel ist. Das heißt, hier bietet sich auch wieder an, ins Licht zu gehen, morgens. Ne? Guckt man sich jetzt, es gibt ja riesengroße Podcasts mittlerweile, die über Licht und Cortisol und Co. reden, aka Huberman und hast du nicht gesehen, ist jetzt bei Testosteron jetzt nicht so signifikant, beziehungsweise gibt da jetzt wenig Daten zu am Ende des Tages, ist aber natürlich super wichtig, dass ich mich trotzdem in die Natur begebe und rausgehe, weil das unter anderem ein super essentieller Trigger ist, um Stress zu reduzieren. Ob das jetzt morgens sein muss, ob das jetzt abends ist, völlig irrelevant. Wichtig ist, wenn wir über dieses Thema Stressresilienz oder Stressmanagement sprechen, Schlaf. Und das ist wahrscheinlich mit einer der bestbewiesensten Dinge, wenn ich mir Testosteron anschaue. Und auch alle Supplemente, auf die wir nachher kommen, triggern irgendwo dieses regenerative Runterfahr-Anti-Stress-System. Und jemand, der mir jetzt sagt, ich arbeite mit Ashwagandha, aber ich schlafe nur 5 Stunden in der Nacht, das wird nicht gut funktionieren. Weil die allergrößten und wichtigsten Dinge ist unter anderem nämlich das Thema Schlaf und Regeneration. Das heißt, ist super schwierig, jetzt hier eine ganz klare Aussage zu treffen, wie viel man schlafen muss und soll, weil auch das ist total unterschiedlich, je nachdem, welchen Menschen man sich anschaut. Weil du kannst ja, es gibt ja so, die meisten sagen irgendwie so, ja, du musst 8 Stunden schlafen. Und das können wir eigentlich gar nicht so genau sagen, weil wenn wir uns einen Leistungssportler anschauen, profitiert der von 8,5 Stunden zum Beispiel, was Performance, was RIR oder auch RPE und solche Belastungsskalen im Training angeht, zum Beispiel signifikant davon. Und man muss halt immer überlegen, wen hat man jetzt vor sich. Aber ehrlicherweise ist auch die Frage, ob man es halt so kompliziert machen muss am Ende des Tages. Also alles irgendwo zwischen 7 und 8,5, 9 Stunden ist wahrscheinlich das, wo man sich aufhalten sollte. Aber auch da ist halt jeder Mensch unterschiedlich. Und ich, wahrscheinlich die meisten, die das jetzt hören, kennen das irgendwie, man schläft 9 Stunden und denkt dann, boah, ich bin jetzt irgendwie müder als am Tag davor, wo ich irgendwie nur 7,5 Stunden geschlafen habe. Aber Schlaf ist super essentiell wichtig. Und was wahrscheinlich viel signifikant wichtiger ist als die 100%ige Schlafdauer von 9 Stunden oder 8,5 Stunden, ist, dass wir uns einen zirkadianen Rhythmus antrainieren. Das heißt, dass wir zu einer gleichen Zeit ins Bett gehen, zu einer gleichen Zeit aufstehen, egal ob das jetzt plus minus eine halbe Stunde ist, aber dass wir jetzt nicht so diesen typischen, hey, ich stehe unter der Woche um 6 Uhr auf und gehe unter der Woche um 10, 11 ins Bett und am Wochenende bleibe ich immer bis 4 Uhr auf und schlafe aber bis 12. So. Mhm. Das zerschießt halt das System gänzlich. Und das ist ein super, super wichtiger Fakt, über den man sich Gedanken machen muss, über den man sich auch klar sein muss, auch wenn das total unsexy ist. Gerade bei Social Media brauchst du über sowas ja nicht reden, weil das ist ja total langweilig. Die Leute haben ja immer das Gefühl, sie kennen das schon alles und sie wollen halt irgendwie eine Wunderpille haben und 600 Milligramm KSM-66 Ashwagandha regelt es dann, aber tut es halt ehrlicherweise nicht, wenn diese Basics halt nicht funktionieren. So, ja? Ja. Und das heißt, dieses regenerative Thema Schlaf, super essentiell, weil gerade nachts auch Wachstumsfaktoren, das ganze Thema ist primär nachts aktiv. So, man hat früher immer gesagt, gab so einen Spruch, möge die Nacht mit dir sein, also so aus diesem ganzen Star Wars Thema, oder man wächst im Schlaf oder so, waren immer irgendwelche blöden Sprüche, die man gebracht hat, aber ehrlicherweise ist da sehr viel dran. Und auch das Immunsystem ist primär nachts aktiv. Das heißt, wenn ich meinem System nicht genügend Zeit gebe, auch arbeiten zu können, rein von der Dauer her, dann geht das Prinzip am Ende des Tages nicht auf. So, also ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Und ich glaube, die meisten kennen das, man ist irgendwie 1,5 Stunden im Gym am Tag und das irgendwie 4 Tage, 5 Tage, 6 Tage, je nach Zielorientierung. Der richtige Progress kommt ja in den restlichen 22 Stunden über den Tag, nicht in diesen 1,5 Stunden im Gym. Klar sind die auch essentiell wichtig, aber die 22 sind halt irgendwie deutlich länger in Summe und es ist super wichtig, was man in dieser Zeit macht, nämlich ja, zum Beispiel schlafen. Du hast jetzt gerade eben auch noch so ein bisschen dieses Thema Umweltgifte und so angesprochen. Weil ich hätte jetzt was über Ernährung gesagt, aber du hast ja gesagt, was nichts kostet. Deswegen Umweltgifte. Ja, ist so ein Punkt, der ist noch, finde ich, sehr schwer zu greifen. Also ja, ich bin von Bonn nach München gezogen und ich würde ganz klar sagen, hier ist eine ganz andere Luft, als das in Bonn war zum Beispiel. Das ist jetzt subjektive Einschätzung, Studienteilnehmer N gleich 1, nämlich ich. Aber vom Prinzip her ist dieses Thema Umweltgifte super schwierig zu greifen. Ob das jetzt bei Elektrosmog anfängt, ob das jetzt bei meiner Glühbirne, meiner Lampe, die ich in die Steckdose stecke, wenn ich die andersrum stecke, ist wahrscheinlich die Spannung und das, was ich messen kann, wieder anders, als wenn ich den Stecker in die andere Richtung drehe. Aber klar, wir sollten uns jetzt nicht von morgens bis abends die Wireless-Kopfhörer den ganzen Tag mit 24 Stunden rumrennen. Wir sollten nicht unser Handy direkt im komplett On-Modus neben unseren Kopf legen. Deshalb auch so die Frage, Dosis macht irgendwie das Gift, ist ehrlicherweise bei allen Dingen am Ende des Tages so. Aber das wird ein zunehmendes Problem mit unserer Industrialisierung und allen Dingen. Aber es ist sehr schwierig zu greifen. Und auch deswegen ist dieses Thema Regeneration, Stressmanagement und Co. ebenso essentiell wichtig, damit wir uns von diesen Dingen auch erholen können. Und wir können natürlich eine gewisse Sparte von Umweltgiften können wir schon kontrollieren, indem wir halt weniger von diesen Sachen in uns hineinschieben. Das heißt, Ernährung spielt eine essentielle Rolle. Ne? Und es geht jetzt hier nicht nur um Calories in versus Calories out oder if it fits your macros, sondern es geht vor allem auch um die Qualität der Ernährung. Muss das jetzt immer Demeter oder Bio sein? Das sei jetzt mal dahingestellt. Aber was natürlich super relevant und wichtig ist für Proteinbiosynthese und Co. ist, dass wir halt auch eine vernünftige Menge an Proteinen bzw. Leucin zu uns nehmen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, oh mein Gott, ja, aber vor ein paar Wochen kam ja eine Studie raus, die gesagt hat, viele Proteine sorgen dafür, dass wir mehr Arteriosklerose in den Gefäßen haben. Ja, diese Studie gab's und die hat für riesen Aufschrei gesorgt vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen. Ehrlicherweise ist das eine Studie, alle anderen 200 zeigen das nicht. Wir reden auch nicht über Proteine in dieser Studie, sondern in der Studie wird nur über Leucin gesprochen und über einen Mini-Vorgang in weißen Blutkörperchen, also in Leukozyten, der gar nicht auf den Gesamtorganismus jetzt einfach übertragbar ist. Und vor allem ist es auch keine Aussage, die am Ende getroffen wurde, sondern es ist eine Hypothese. Aber klar, die Medien machen daraus jetzt wieder Proteine schlecht und so. Aber ja, und du hast eben gesagt, Research-Team, wir haben in der Akademie, wo wir ja Trainer und Co. ausbilden, haben wir ein Research-Team mittlerweile von 6 Leuten, in Summe sind wir über 20. Die habe ich jetzt nochmal über die aktuellen Daten drüber schauen lassen, unter anderem was auch so das Thema Proteinkonsum und Co. zum Beispiel angeht. Und das ist recht spannend, wenn man sich diese Dinge anschaut, denn am Ende des Tages ist es tatsächlich so, dass wir müssen jetzt keinen Deep Dive zum Thema Ernährung über verschiedene Diäten und Co. machen, aber auch zu viel Protein, nein, schädigt nicht die Niere und führt noch nicht zum Herzinfarkt, kann aber dafür sorgen, dass der Testosteronspiegel runtergeht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir reden hier über die Daten von 3,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist fast utopisch für einen Otto-Normalverbraucher zu erreichen. Also wenn ich irgendwie 100 Kilo wiegen würde, dann wären das 340 Gramm Protein. Mhm. Für die Leute, die schon mal 200 gegessen haben, merkt man mal, wie kompliziert und wie schwierig das ist, das Daily Basis irgendwie einzuhalten. Und ehrlicherweise ist das auch nicht das, wenn wir uns wieder die Menschen und die Erfahrungen in der Praxis anschauen. Die meisten essen einfach so, auch wenn man sich epidemiologische Daten anschaut, Männer so wahrscheinlich 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Frauen so 0,8 roundabout. Und wenn wir das so auf 1,6, 1,2 anheben, sehen wir, dass zum Beispiel Daten wieder zeigen, dass Testosteron davon positiv profitiert. Aber auch da muss man sagen, sehr kleine Studiengrößen und wir reden über Gesamttestosteron. Am Ende primär nicht über das freie Testosteron. Mhm.
Ja. Ja, es ist auf jeden Fall spannend, weil ich denke, dass es hier einfach auch sehr individuell ist und wir es nie 100% wissen können. Aber was ich halt auch merke, wenn ich halt mehr Protein esse, und das ist nur meine persönliche Empfindung, dann regeneriere ich halt auch besser. Also ich spüre auch, dass ich viel schneller regeneriere. Und das in Kombination mit dem Schlaf, was du auch angesprochen hast. Ich habe da auch nochmal so einen Term, den kennst du sicher auch von Brian Johnson, der sagt ja so diese Self-Aided Destruction Behavior. Also das ist dieses Behavior, dass wir eigentlich das runterfahren, wo wir uns eigentlich selbst kaputt machen. Und der bezieht es jetzt auf Anti-Aging. Aber wir beziehen das natürlich auch auf dieses Thema Testosteron. Und vielleicht, um es jetzt noch mal ein bisschen weiter zu spannen, gibt es denn irgendwelche Nahrungsmittel, wo man wirklich weiß, die senken ganz, ganz konkret das Testosteron? Also früher gab es ja diesen Mythos mit der Östrogen und Soja. Ich weiß nicht, ob da mittlerweile was Neues dazu rausgekommen ist. Mein letzter Stand war, dass es Bro-Science war. Also ich esse auf jeden Fall sehr viel Tempeh und Tofu, bin ja immer noch vegan und mein Testosteron hat sich jetzt deswegen nicht verschlechtert. Aber ich habe ihn auch nie so gemessen, wie du das am Anfang empfohlen hast. Deswegen das natürlich jetzt auch wieder ein Fragezeichen. Aber gibt es ganz konkrete Nahrungsmittel, wo du sagst, auf keinen Fall essen, weil die senken das Testosteron?
Ja, da waren ja jetzt mehrere Sachen drin. Ich glaube schon, wenn du natürlich jemand bist, wie du jetzt gerade gesagt hast, der die Werte nie so gemessen hat, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, ist es trotzdem so, dass du es dann ja, als wir uns damals kennengelernt haben, und wir haben uns ja so kennengelernt, dass du mich mal für einen Monat oder für 3-4 Monate im Trainingsbereich gecoacht hast, und da waren deine Worte mal zu mir: Ja, Timo, es ist total egal, welches Brot du trackst, wenn du immer das gleiche Brot trackst, dann trackst du es halt immer falsch, aber es bleibt halt trotzdem über den Zeitraum signifikant. Und am Ende des Tages ist das wahrscheinlich, wenn du immer das freie Testosteron misst, dann siehst du ja trotzdem raufgehendes und runtergehendes. So, ist jetzt wahrscheinlich nicht die perfekte und beste Analogie, aber am Ende des Tages, wenn du es immer falsch machst, ist ja trotzdem irgendwo eine stetige Variable trotzdem mit drin.
Ja.
Und ich glaube, beziehungsweise, nee, ich glaube nicht, sondern dieses Thema Soja, du hast jetzt gerade Tempeh und Tofu gesagt, die muss man schon voneinander trennen, weil das sind ja zwei verschiedene Sojateile am Ende. Das eine ist ja richtige Soja, also das Tofu, und das andere ist fermentierter Soja am Ende des Tages. Das heißt, wir reden über zwei unterschiedliche Dinge. Jetzt würden wieder Leute ankommen und sagen, oh mein Gott, Lektine und so. Hatte ich aber habe ich vor 5 Jahren auch gesagt. Ehrlicherweise, jetzt, wenn man sich die Daten anschaut, ist es, ja, cool, wir sehen, dass sowas ein Problem im Mikrobiom machen kann. Ehrlicherweise wissen wir aber noch gar nicht, was ein richtiges Mikrobiom ist. So richtig gut zumindest nicht. Und das auch so, die Leute reden überall darüber, was ist da gut, was ist da schlecht. So richtig wissen wir es gar nicht. Wenn es für dich sich jetzt gut anfühlt, dann wird es wahrscheinlich für dich auch gut sein. Trotzdem reden wir da über Mechanismen, die irgendwo im Darm passieren, und das ist halt irgendwie kein Long-Term-Thema. Also die Leute unterscheiden gar nicht kurzfristige Reaktionen versus langfristige Reaktionen. So, ich finde die Analogie von Lane Norton da sehr geil, der redet immer über das Thema Sport und sagt so, hey, Dinge, die irgendwie die Herzfrequenz erhöhen, Blutdruck erhöhen, die Insulinsensitivität erniedrigen, also Resistenz erhöhen, Immunsystem runterfahren und Co., das hört sich alles erstmal schlecht an, das wäre jetzt Sport, also langfristig ist das ja was sehr, sehr, sehr Positives. Und da muss man sagen, wenn man sich die Daten zu Soja anguckt, ist das Bro-Science. Also das, was du jetzt gerade auch schon gesagt hast. Soja führt in den Daten, und wir reden mittlerweile wirklich über gute Datenquellen, die wir haben, führt nicht dazu, dass der Testosteronwert runtergeht. Was wir haben und was wir so ein bisschen sehen, ist diese Diskussion über dieses ganze Xenoöstrogen-Thema. Du hast ja auch gerade mit Östrogenen quasi um dich geworfen. Und da sehen wir so BPA, kennen ganz viele aus der Plastikflasche zum Beispiel. Das ist was, wir sehen, und das sind so Xenoöstrogene am Ende des Tages, also Dinge, die für den menschlichen Körper von der biochemischen Struktur aussehen wie ein Östrogen und damit den Rezeptor des Östrogens auf eine gewisse Art und Weise vielleicht nicht mit der gleichen Stärke aktivieren, aber aktivieren können. Und das kann schon ein Problem sein. Ehrlicherweise muss man aber auch da sagen, also weißt du, wenn du jetzt morgens aufstehst und dann deine Bettdecke wäre aus Plastik und du atmest den ganzen Tag BPA ein und dann putzt du dir deine Zähne mit Plastik dann und du machst den ganzen Tag, trinkst nur noch aus Plastikflaschen und alles, dann ist das wahrscheinlich irgendwas, was ehrlicherweise einen Effekt haben kann. Die Frage ist aber auch da wieder, also reden wir über die Dinge, die wirklich viel verändern oder reden wir über die Dinge, die so genau. Müh machen, wo du aber so viel Stress in dein Leben bringen musst, um diese Dinge herauszueliminieren und dann kann es sein, dass dieser Stress sich wieder noch negativer auswirkt, dass der Benefit gar nicht richtig da ist. So, also schwierig da jetzt mit Daten zu argumentieren, aber ja, wir sehen das und das sieht man auch in den Daten, was dieses Thema BPA angeht und ehrlicherweise, BPA wurde verwendet, damals wird ja mittlerweile nicht mehr so viel verwendet, weil man halt gemerkt hat, dass das ein Problem sein kann, aber ehrlicherweise in Plastik sind so viele andere Substanzen drin, von denen wir wahrscheinlich noch gar nicht wissen, was sie machen, auch wenn es BPA frei ist. Wer sagt uns, dass in 3 Jahren nicht jemand ankommt und sagt, oh, da ist jetzt ein neues Phthalat entdeckt worden, was ein Problem sein kann?
Ich habe erst gerade letztens gelesen, dass scheinbar sogar Glasflaschen noch mehr Microplastics beinhalten als Plastikflaschen. Also RPET sind scheinbar die schlimmsten, weil die so eine gewisse Korrosion haben vom Wiederverwerten. Und Glasflaschen, also das war für mich auch sehr überraschend, haben scheinbar mehr von diesem Zeug drin als normale PET-Flaschen. Was ich auch
Die Frage ist natürlich immer, was man dann aus sowas trinkt. Also wenn ich jetzt hingehe und ich nehme einen Shaker und ich mix mir mal kurz einen Proteinshake damit an und trinke das dann aus einem Glas oder so und du trinkst so einen Shake ja nicht über 8 Stunden, sondern irgendwie mal über ein paar Minuten, ist was anderes, als wenn ich mir jetzt einen Tee in so einer Plastikflasche machen würde. Ne? Auch wichtig, aber ja, dieses Thema Mikroplastik ist ein riesengroßes Thema. Auch da haben wir wieder schöne Daten aus der Medizin, die ehrlicherweise aber noch nicht so aussagekräftig sind. Das heißt, es werden Populationen verglichen von Menschen, die Plaques in den Arterien, in den Gefäßen haben, was langfristig zu Schlaganfall, Herzinfarkt und sowas führen kann. Und da sieht man, dass es Plaques gibt ohne Mikroplastik und dass es bei anderen Menschen Plaques mit Mikroplastik gibt. Und wir stehen da noch völlig am Anfang, wirklich ganz am Anfang. Das sind Hypothesen, die gerade in den Raum gestellt werden. Aber die Hypothese, die im Raum steht, ist, dass das Outcome von Menschen, wo Mikroplastik in der Arteriosklerose, in den Plaques gefunden würde, fast 4-mal schlechter ist, als von denen, wo der Mikroplastik nicht vorhanden war. Das heißt, das ist sicher ein Punkt, aber das betrifft ja nicht nur Plastikflaschen. Also das ist ja auch so, Schwimmen im Meer, da ist ja auch Mikroplastik. Was esse ich für einen Fisch? Da ist ja Mikroplastik ohne Ende mittlerweile drin. Also ich glaube, das ist mehr als nur dieses Thema Plastik, wo wir aber wieder zu dem Punkt kommen, es braucht halt mehr Bewusstsein für das Thema. Also die Leute müssen halt aufhören, sich hinzusetzen und sagen so, okay, ich höre dem Misha und dem Timo jetzt zu, das ist cool, aber ich setze jetzt nur 2% um und eigentlich ist es mir auch egal und ich gebe die Verantwortung an irgendjemand anderen ab. So funktioniert Gesundheit nicht. Egal, ob du dir jetzt Brian Johnson anguckst, der ja wahrscheinlich so most measured guy on earth ist oder so. Klar, es ist jetzt sehr übertrieben, aber total spannend, was wir daraus lernen können am Ende des Tages. Weil der hantiert sehr viel mit HGH. Das Thema Testosteron spielt eine sehr, sehr, sehr große Rolle bei denen. Und ich bin schon der Meinung, dass wir sehr viel in unserem Alltagsleben optimieren können, ohne jetzt auf irgendwelche Supplemente, auf irgendwelche Dinge zurückzugreifen. Und ja, es wäre jetzt falsch zu sagen, man muss, also alle Dinge, die natürlich sind, sind besser als chemische Dinge, kann man so pauschal ja nicht sagen, weil Zucker ist theoretisch irgendwie nicht so optimal, ist aber eigentlich auch nicht chemisch, also ist irgendwie so ein bisschen prozessiert, aber jetzt nicht hochprozessiert oder hängt vom Lebensmittel ab am Ende des Tages. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man Bewusstheit an dieses Thema rangeht und dass man sich eben auch dessen bewusst ist, dass man Dinge in sein Leben versucht zu implementieren, die stressfrei sind, aber die eben auch irgendwo ein bisschen weiter weg von diesem ganzen Thema mit Umweltbelastung und Co. sind.
Um es jetzt vielleicht nochmal abzuschließen, also ich habe ja vorhin nochmal gefragt, ich habe ja nur das Beispiel mit dem Tempeh gemacht, gibt es wirklich auch bekannte Lebensmittel, die Testosteron senkend wirken. Ich habe mal irgendwas von Lakritze, glaube ich, noch gehört.
Ja.
Aber eben, vielleicht hast du da so ein paar, also wenn es was gibt und natürlich auch umgekehrt, was könnte denn den Testosteronwert erhöhen von den natürlichen Lebensmitteln? Weil da gibt es ja immer wieder Claims, auch in Amerika, so ja, Austern oder hier dieses Ding hier, naturally increases your testosterone. Also gibt es da was Signifikantes?
Ja, gibt es definitiv. Das erste ist Alkohol. Das habe ich ganz am Anfang schon mal gesagt. Das führt dazu, dass es wahrscheinlich eine der bewiesensten Dinge, die dazu führen, dass das sexualbindende oder sexualhormonbindende Globulin, das SHBG, nach oben geht. Und dadurch geht der Anteil vom freien Testosteron nach unten. Das ist direkter Zusammenhang. Und Alkohol ist da wahrscheinlich einer der schlechtesten Dinge, die sich direkt auf dieses System auswirken, aber natürlich auch negativ auf das Thema Schlaf auswirken, was aber wieder einen positiven Benefit auf das Thema Testosteron hätte. Also auch das, alles, was unseren Schlaf verschlechtert, hat einen Einfluss auf Testosteron. Und gerade wenn du spezifische Lebensmittel meinst, ist das Thema Alkohol ein riesengroßer Punkt. Was haben wir noch für Dinge, die dazu führen? Du hast gerade so Lakritz angenommen. Ja, Lakritz kann zu einem Syndrom führen, also Con-Syndrom heißt das. Das hat was mit verschiedenen Nebennierenrindenhormonen zu tun, ist aber dann keine richtige hormonelle Problematik, sondern ist halt etwas, was durch das Lakritz dem Körper vorgegaukelt wird und der Körper denkt, der Blutdruck geht dann wirklich hoch, weil der Körper denkt, er hat diese hormonelle Problematik, hat was mit Aldosteron und Co. zu tun am Ende des Tages. Ist aber was, wenn du damit wieder aufhörst, also wenn du jetzt jeden Tag 2 Tüten Lakritz zu dir nimmst, irgendwie Katjes oder so, dann ist das wahrscheinlich ein Grundproblem am Ende des Tages, was sich aber dann nicht nur in dem erniedrigten Testosteron auswirkt, sondern vor allen Dingen auch in dem ganzen Thema rund um Bluthochdruck und solche Sachen. Also da hast du deutlich mehr Probleme langfristig. Aber wir reden hier jetzt nicht über 2-3 Stücke Lakritz, so, sondern wir reden über immense Mengen an Lakritz. Ja? Und das sieht man im Krankenhaus ganz selten, aber ist was man direkt am Anfang lernt, obwohl man denkt, das sieht man nie. Ich glaube, ich habe es in meiner Karriere irgendwie einmal oder zweimal gesehen, wenn überhaupt. Und selbst da fragt man sich am Ende, ob es wirklich daran lag. Wir können das aber natürlich in die andere Richtung spinnen. Und du hast gerade schon so Austern gesagt. Ja, beziehungsweise jein. Also theoretisch gesehen wissen wir, dass Austern das reichste Lebensmittel an Zink ist. Also wenn wir uns jetzt verschiedene Lebensmittelskalen oder Niveaus anschauen, dann sehen wir, wir haben irgendwie Austern, die ganz oben stehen, dann haben wir da drunter Beef und solche Sachen, aber auch vom Prinzip her Cerealien, Haferflocken und sowas oder Käse zum Beispiel. Und Austern stehen ganz oben. Was bedeuten würde, dadurch, dass wir in Daten und in Studien sehen, dass Zink den Testosteronwert erhöhen kann, ich sage bewusst aber erhöhen kann, weil Zink erhöht den Testosteronwert nur, wenn ich einen Zinkmangel habe. Wenn ich einen vernünftigen Zinkwert im Blut habe, kann man im Serum messen. Ich würde empfehlen, die Mikronährstoffe immer im Vollblut zu messen. Kostet ungefähr das Gleiche, dauert ein bisschen länger, ist aber viel aussagekräftiger, gerade bei Magnesium und Kobalt. Zink ist jetzt nicht so signifikant. Ist es so, dass Zink dazu beitragen kann, weil es ein natürlicher Aromatasehemmer ist, also die Aromatase, die letzten Endes das Enzym ist, was Testosteron in die verschiedenen Östrogene umwandeln kann. Zink kann das hemmen. Und wenn ich einen Zinkmangel habe, dann kann ich über das Erhöhen vom Zink im Blut, in meinem System dazu führen, dass natürlicherweise die Aromatase wieder so gehemmt wird, wie sie sein soll. Aber nicht, wenn der Zinkwert halt normal ist.
Ja, ja. Und das bringt mich jetzt wirklich zur zentralen Frage hier nochmal, warum ich dich auch eingeladen habe. Also ich habe vor ein paar Monaten mal so einen Podcaster gehört, der auch so einen Podcast hatte mit so einem Dude, der so ein Testosteron-Mess-Company hat. Und der Podcaster hatte irgendwie einen Testosteronwert von 300. Also so hat er es das damals angegeben. Und durch die Tipps von diesem Dude hat er ihn dann natürlich auf 1200 gebracht. Und das Ding ist, meines Erachtens war das eben nicht so ein Fall, wie du es jetzt gerade beschreibst, von jemandem, der Nährstoffmangel hatte und auf Basis des Nährstoffmangels plötzlich erhöhte Testosteronwerte gekriegt hat, weil der ist schon so ein Biohacker gewesen. Also er hat auch, das ist auch so ein Helperman-Dude und trotzdem hat er dann so erzählt, ja, er hat ein paar Sachen umgestellt, Schlaf, hat dann von Boron hat er zum Beispiel gesprochen, hat er in seiner Liste gehabt und hat dann auch erzählt, ja, dass er irgendwie mehr Organe jetzt isst. Also er hat einfach so ein paar Sachen angeschnitten und deswegen würde es mich interessieren, Timo, so, was ist denn jetzt von diesen Supplements, also wir haben jetzt über Tribulus uns lustig gemacht, Maca, Ashwagandha, Asparaginsäure. Also was wäre denn jetzt so der Natural Testo-Stack, wo du sagen würdest, hey Misha, wenn du das jetzt für die nächsten 12 Monate supplementierst oder für die nächsten 3 meinetwegen, dann solltest du eigentlich auch einen erhöhten Testosteronwert haben. Also gibt es da irgendein ein Stack?
Ja, also wie gesagt, das hängt maßgeblich davon ab, wo du dich befindest. Von jemandem, der einen Testowert von 300 hat. Also ich zum Beispiel, ich habe mein Blutbild hier offen vom letzten Mal von vor 6 Wochen. Ich habe zum Beispiel einen Testosteronwert, der schon über der Norm ist, bei 750. Das ist jetzt bei dem Labor, geht der Referenzbereich zum Beispiel bis 670. Also ich bin schon drüber. Und das ist natürlich deutlich komplizierter, jemanden den Testosteronwert zu erhöhen, wo der Wert schon hoch ist, als bei jemandem, wo der Wert bei 300 ist, weil 300 ist halt wirklich low. So. Grundsätzlich kann man aber da sagen, braucht man halt denjenigen und muss mit dem erstmal darüber reden, also welche Dinge laufen schief, weil das Wichtigste ist ja erstmal, dass ich die Dinge, die schief laufen, irgendwie ausmerze. Du hast jetzt gerade gesagt, Schlaf zum Beispiel, Boron, ja okay, also man kann mit Bor arbeiten, ist eine Möglichkeit irgendwie. Ob sich das jetzt signifikant direkt auf den Testo-Wert auswirkt, ist in Deutschland und Amerika ein bisschen unterschiedlich. Es gibt verschiedene Bohrformen zum Beispiel, die in Amerika verboten sind. Das ist, glaube ich, das einzige Nahrungsergänzungsmittel, was in Amerika verboten ist, was in Deutschland erlaubt ist, in bestimmten Formen. Und ja, ist es einer der Dinge, wenn wir über einen Testo-Stack reden, dass man über Bohr nachdenken kann. Ergibt aber auch wieder nur Sinn, wenn der Bohrwert niedrig ist. Bohr hat halt einen super wichtigen Effekt auf diesen ganzen Vitamin-D-Knochenstoffwechsel und das kann sich halt sekundär wieder auf den Testosteronwert auswirken. Wenn ich keinen Bohr habe, dann kann über Vitamin D, Magnesium, Vitamin K2 und so mein Knochenstoffwechsel nicht richtig laufen. Das heißt, theoretisch gesehen bräuchte ich mehr Dinge, die meine Osteoblasten, meine knochenbildenden Zellen anregen, was wieder Östrogen wäre. Das heißt, die Umwandlung von Testo und Östrogen wäre wieder erhöht. Das heißt, Bohr kann da helfen, aber halt leider auch nur, wenn du halt keinen Bohr im System hast. So, wenn du super viel Bohr schon im System hast und deine Blutwerte sind vernünftig, dann brauchst du das ehrlicherweise wahrscheinlich nicht. Wir haben gerade eben gesagt, Zink ist definitiv ein Punkt. Es gibt ehrlicherweise so viele Leute, die einen Zinkmangel haben. Die allermeisten wissen das tatsächlich einfach gar nicht, dass sie einen Zinkmangel haben. Und ich zum Beispiel kann dir jetzt mal hier live von meinem Blutbild sagen. Also ich habe zum Beispiel einen Zinkwert von 5,8 Milligramm pro Liter im Vollblut und ich supplementiere zwischen 25 und 50 Milligramm Zink am Tag. Und wir reden von 5,8 Milligramm, ich bin im unteren Drittel. Also, ne, wir reden jetzt darüber, ich nehme das schon und ich befinde mich trotzdem im unteren Drittel. So,
wow. Und jetzt und ist du die bist Frage, kein Veganer.
Genau, ich bin kein Veganer. Und jetzt ist die Frage, wird es halt nicht aufgenommen oder ich beschäftige mich super viel damit, welche Formen von den verschiedenen Supplementen relevant sind. Wahrscheinlich Zink-Picolinat mit einer der besten Formen, kann aber auch wahrscheinlich mit Citrat oder sowas gehen.
Bisglycinat, nicht?
Genau, oder Bisglycinat, das sind so die drei, die am besten funktionieren. Ne? Haben wir bei Magnesium am Ende des Tages, haben wir ähnliche Formen. Aber vom Prinzip her ist jetzt schwierig zu sagen, woran es dann auch liegt. Ne? Ich arbeite auch viel mit Infusionen, das heißt, wo man die ganze Magen-Darm-Geschichte außen vor lässt und trotzdem geht mein Zinkwert nicht richtig hoch. Ja? Aber auch das, und jetzt, warte, lass mich nur das kurz noch dazu sagen, wir reden halt immer noch über eine Diagnostik an einem Tag. So, das ist, man darf das auch nicht überinterpretieren. Ja, wenn ich jetzt bei jemandem sehe, wir messen 10-mal im Abstand von mehreren Monaten und der Zinkwert ist immer erniedrigt, dann würde ich mir vielleicht schon beim 3. Mal Gedanken darüber machen. Wenn du jetzt aber einmal einen erniedrigten Zinkwert hast, dann ist das die Frage, sind diese Werte alle zu 100%ig aussagekräftig? Nein, sind sie absolut nicht, aber sie sind halt aussagekräftiger, als halt gar nichts zu messen. Gerade bei Zink ist es ein bisschen schwierig, weil bei Zink sehen wir auch in der Praxis immer wieder Leute, die Zink supplementieren, wo der Wert schwankt von oben nach unten. Ist bei Magnesium ein bisschen anders, aber ist halt ein Punkt, den wir leider nicht ausmerzen können am Ende des Tages. Wenn ich jemanden hätte, der das nicht messen will, würde ich wahrscheinlich eher zu so einer spartanischen Gabe von 15 bis 25 Milligramm Zink am Tag greifen, weil eine erhöhte Supplementation von Zink kann auch Magen, Schleimhaut und sowas reizen, also Übelkeiten und solche Geschichten. Mhm. Also nicht auf nüchternen Magen nehmen, bitte, weil da reagieren die meisten mit Übelkeit drauf.
Ja.
Ist aber auch wirklich noch basic, ne? Zink jetzt ehrlicherweise.
Ja, also vielleicht nur ganz kurz was zu der, dem, was du jetzt gerade gesagt hast, zu sagen. So meine Einschätzung oder so meine Intuition sagt mir auch, weil wir auch alle so komplexe Lebewesen sind und wir haben ja auch alle unterschiedliche Arten, Sachen aufzunehmen, Sachen auszuscheiden, kann es ja auch einfach sein, solange du dich gut fühlst und es dann halt immer dieser, also vielleicht ist dein Organismus einfach mit dieser Menge einfach am Start und that's it, weißt du, das ist so, wo ich mich dann auch wieder frage, man kann es natürlich dann auch übertreiben mit dem Messen. Also ich hatte das zum Beispiel auch bei meinem letzten Bluttest, da hatte ich B6, glaube ich, also B6 war bei mir unter dem Referenzwert. Ich habe das dann auch dem Nico Rittenau geschickt und der meinte so, das ist eigentlich voll unüblich für Veganer, dass B6 ein Mangel ist, weil das eigentlich da jetzt nicht ein Problem ist. Und ich habe dann jetzt trotzdem mal einfach angefangen, B6 zu supplementieren, um mal zu gucken. Aber ich spüre jetzt keinen Unterschied, nur weil ich jetzt B6 supplementiere. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich mich jetzt besser fühle. Oder ich, es ist halt einfach so, ja.
Nimmst du Omega-3?
Ja.
Spürst du einen Unterschied?
Also ich habe, das ist jetzt wieder lustig, weil ich bin ja auf veganes Omega-3 angewiesen, was ja gar nicht so einfach ist zu kriegen, wenn man nicht gerade in Deutschland mit Rocker Nutrition arbeitet oder mit einer veganen Supplement Company. Und ich war ein paar Wochen out auf Omega-3 und hab dann einfach versucht, viel weniger zu nehmen. Also ich habe dann statt 8 Kapseln jeden Tag, habe ich 2 genommen. Und das in der Zeit habe ich hier eine Entzündung gekriegt, ich habe einen Fersensporn durchs Paddeln gekriegt und ich habe mich irgendwie allgemein mehr achy gefühlt. Das kann natürlich jetzt auch voll der Zufall sein, weil ich gerade mehr Sport als sonst mache. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich weniger Omega-3 nehme, spüre ich es in meinen Gelenken und ich bin entzündlicher. Das ist mein persönliches Empfinden, ja.
Ja, klar, kann Zufall sein. Ich glaube aber gerade so die allermeisten Nährstoffpräparate, ob jetzt Omega, ob jetzt Zink und so, das sind halt keine Dinge, die du spürst. Das ist jetzt nicht so wie du, wenn man jetzt über Ashwagandha zum Beispiel redet, das sind ja super viele Menschen, die der Meinung sind, sie spüren das, also diese, dass der Stress runtergeht, dass der Schlaf besser wird, dass die Anxiety besser wird und solche Dinge zum Beispiel. Aber das ist so bei Zink, Magnesium kann man vielleicht noch spüren, weniger Krämpfe oder besserer Schlaf. Aber gerade bei Zink oder auch sowas, Molybdän, Mangan, B6. Also B6 wirst du merken, wenn du das 5 Jahre lang viel zu hoch hast, weil dann kriegst du irgendwann Nervenschädigung, wenn man sich die Daten anguckt. Das ist dann nicht so optimal tatsächlich. Aber ja, beim Veganer würde ich jetzt auch sagen, das ist total untypisch. Aber ich kenne halt meine Zink, ich messe alle 3 bis 6 Monate, allein um einfach viel zu messen und einfach viel zu lernen. Und ich kenne diesen niedrigen Zinkwert von mir zum Beispiel nicht. Aber jetzt ist halt die Frage, was lag halt auch vor währenddessen, krank gewesen, Entgiftung mehr gebraucht, weil da wird auch wieder Zink notwendig. Also schwierig, das halt an einem Wert, das ist halt was viele Menschen denken, ich gucke mein Blutbild an und der Zinkwert ist niedrig und ich weiß direkt, warum das so ist. Das weiß man halt nicht so, ja. Das ist so, wenn jemand geblitzt wird und der ist irgendwie mit 50 km/h zu schnell gefahren, weißt du ja auch nicht, warum ist der so schnell gefahren. Hat der Langeweile oder ist der gerade irgendwie zu seiner Frau ins Krankenhaus gefahren oder keine Ahnung, weißt du ja auch nicht. So, ja.
Guter Punkt.
Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber vielleicht gehen wir mal ein Supplement weiter oder ein Stack-Thema weiter. Und das ist wahrscheinlich von all denen neben dem Thema Zink das bewiesenste für das Thema Testosteron, wobei man hier vorsichtig sein muss. Es ist das, wo wir die meisten wissenschaftlichen Daten zu haben und das ist Ashwagandha. Aber das ist jetzt nicht so bewiesen wie Zink oder Omega-3 oder andere Themen in anderen Bereichen oder Komplexen. Also wir stehen da noch, ich würde jetzt nicht sagen ganz am Anfang, aber wir brauchen viel mehr Daten. Man kann sich die Wirkungsweise von Ashwagandha und auch nachher von Tongkat Ali und Boxhorn Klee und so ähnlich erklären. Nämlich, wenn wir verschiedene Trigger, ich schicke dir ein Bild, das kannst du, wenn du willst, hier einblenden. Wenn wir die verschiedenen hormonellen Systeme nacheinander sehen, das heißt, wir fangen irgendwo bei ganz am Anfang Cholesterin an, dann haben wir irgendwann Pregnenolon und dann haben wir irgendwelche Zwischenstufen wie DHEA und irgendwann kommt da Testosteron raus. Wir haben aber auch die Möglichkeit, dass dieses Pregnenolon über Progesteron in Cortisol umgewandelt wird. Das heißt, wir haben eine gemeinsame Startstufe der verschiedenen Sexualhormone oder auch der Steroidhormone, wo Cortisol, Progesteron, Östrogene, Testo und so dazugehören. Und wenn wir jetzt viel Stress haben oder wenig schlafen, dann geht per se oder auch könnte man sogar so weit gehen und sagen, beim Thema Fasten kann das sogar der Fall sein, dass das Cortisol langfristig hochgeht, um unseren Blutzuckerspiegel zu erhöhen. Cortisol macht natürlich noch viel mehr, kennen die meisten als Medikament, das Cortison, so wenn es um Thema Entzündung und Co. geht. Und was wir jetzt über Ashwagandha machen können, Ashwagandha ist kein direkter Testosteronerhöher, sondern Ashwagandha setzt an diesem Pathway von Pregnenolon zu Cortisol an. Das heißt, es reduziert, um es einfach gesagt, unsere Stressachse. Und dadurch können die Ausgangsstoffe nicht Richtung Cortisol laufen, sondern mehr Richtung Testosteron. Das heißt, das ist mehr wie so eine Art funktionelle Erhöhung von Testosteron, was aber nur funktioniert, wenn wir auch eine Verschiebung haben, sprich, wenn wir zu viel in Cortisol umwandeln und dann mehr und dann weniger in Testosteron umwandeln.
Mhm. Vielleicht, um es nochmal konkreter zu machen mit Ashwagandha, vielleicht hast du da so eine Dosierungsempfehlung. Also ich weiß, dass KSM 66 so der Standard ist. Und die zweite Frage, und das habe ich auch schon oft über Ashwagandha gehört, ich habe es noch nie supplementiert, aber was ich gehört habe, ist, man soll es nicht durchgehend supplementieren. Also es ist wichtig, dass man es nach einer gewissen Zeit auch wieder absetzt. Ist das korrekt?
Also Ashwagandha zählt halt zu mehreren Stoffklassen. Also auf der einen Seite ist es halt ein Adaptogen, was dazu beitragen kann, dass das System sich besser adaptieren, also anpassen kann. Das ist diese Cortisol-Stress-Reaktion. Mhm. Wenn man jetzt sich die Daten anschaut, du hast schon KSM 66 gesagt, ich habe super lange Ashwagandha genommen für dieses Thema Stressreduktion, Testosteronerhöhung, um zu gucken, ob ich einen Unterschied merke. Ehrlicherweise, mein Testosteronwert ist super hoch gegangen. Dann habe ich mein Buch geschrieben, da ist der Testosteronwert runtergegangen, dann war das Buch fertig und dann ist der Testosteronwert wieder dahin gegangen, wo er mit Ashwagandha vorher war, aber ich habe halt keinen Ashwagandha mehr genommen. So. Ja, also das heißt, ich habe es halt genommen, gemerkt, es hat funktioniert. Und jetzt nehme ich es nicht mehr, aber der Wert ist genauso hoch wie durch Ashwagandha am Ende des Tages. Ich würde schon sagen, ich habe so dieses Stressthema ein bisschen weniger gemerkt, was aber halt auch ein Problem sein kann, ist, wenn man dann ja noch mehr macht am Ende des Tages und weniger diesen Stress spürt. So.
Sehr guter Punkt.
Was jetzt, wenn man sich die Daten anschaut, wir haben keine riesen Populationsgrößen, wir haben ganz wenig beschriebene Nebenwirkungen. Wenn wir Nebenwirkungen, sowas wie Leberschäden zum Beispiel haben, dann sind das einzelne Fallberichte von einzelnen Patienten, also von Case Studies, nicht von Populationen mit 200 Personen aufwärts. Aber auch die Daten, die wir sehen, da sehen wir eine Verbesserung des Schlafs, wir sehen eine Verbesserung des Testosteronwertes bei Männern, nicht bei Frauen, ganz wichtig. Und das hängt so ein bisschen dann davon ab, welches Wurzelextrakt, weil ehrlicherweise Ashwagandha kommt ja aus der ayurvedischen Medizin, ist eine Wurzel, die damals schon für hormonelle Probleme genommen wurde. Und ich kann gleich kurz erklären, warum ich das Frauen trotzdem empfehlen würde, in verschiedenen Situationen, natürlich jetzt nicht random für jeden. Aber KSM 66 sind die Daten so zwischen 600 und 675 Milligramm am Tag, die verwendet werden, oral. Und bei Shoden sind die Daten so zwischen 240 und auch 600 Milligramm. Wir haben deutlich mehr Daten zu KSM 66. Shoden sprießt gerade so ein bisschen aus dem Boden hervor. Wenn man Sportler ist, dann ist wahrscheinlich laut aktueller Datenlage KSM 66 das, was wirklich aber nur laut Datenlage besser funktioniert, weil wir aber halt einfach viel mehr Daten am Ende des Tages haben.
Ja.
Es gibt so ein paar Menschen, die auch Nebenwirkungen von so einer Art Mattigkeit oder sowas beschreiben, sehr schwer zu greifen und sind auch nur einzelne Fallberichte. Was es aber noch macht, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, warum es nicht nur für Männer, sondern vielleicht auch für Frauen sinnvoll sein kann, es kann dazu führen, die freien Schilddrüsenhormone zu erhöhen. Das heißt, wenn wir uns auch da wieder in die Daten einlesen, sehen wir, dass Ashwagandha dazu beitragen kann, dass es nicht nur am Steroidhormonsystem andockt bzw. da angreift, sondern dass es sekundär auch am Schilddrüsenhormon, also auch an einem hormonellen System, ansetzt, indem es FT3 erhöht, beziehungsweise FT4 erhöht und TSH, also den nicht Gegenspieler, sondern den primären Trigger vom Gehirn, reduziert. Was wir an und für sich ja auch haben wollen, es sei denn natürlich, jemand ist schon in der Überfunktion und hat eh schon zu viele Schilddrüsenhormone, aber gibt jetzt keine Daten dazu. Aus der Erfahrung können wir sehr, sehr viele Schilddrüsenhormone reduzieren, wenn wir mit Ashwagandha arbeiten, aufgrund dieser Funktionalität, die ich gerade beschrieben habe. Funktioniert aber auch nicht bei allen. So. Also es ist kein Wunderheilmittel. Und jetzt so die Frage mit Adaptogen, soll man die dauerhaft nehmen oder nicht, ist eine Frage, die ich dir de facto tatsächlich nicht beantworten kann, weil wir es nicht wissen. Also es gibt Berichte darüber, dass Ashwagandha nicht dauerhaft genommen werden soll, weil man sich angeblich daran gewöhnen würde und das dazu führt, dass das hormonelle System nicht mehr ohne Ashwagandha richtig funktionieren kann. Aber hier reden wir wieder, okay, wir reden über einen Mechanismus. Sehen wir das in den Outcome-Daten? Nein, sehen wir nicht. Also alle Leute, die Ashwagandha absetzen, ob sie das jetzt 6 Monate genommen haben oder ob sie das 6 Wochen genommen haben, was in den meisten Studien der Fall ist, weil ab da wirkt es dann erst richtig potent. Wir sehen da keinen großen Unterschied. Ist das jetzt eine Empfehlung, Ashwagandha dauerhaft zu nehmen? Das definitiv auch nicht. Ich wäre, was in dieses hormonelle System an oder eingreift, wäre ich grundsätzlich vorsichtig. Was nicht heißt, dass man davon grundsätzlich Abstand nehmen soll, aber ich wäre vorsichtig. Alleine aus meiner eigenen Erfahrung hat für mich Ashwagandha überhaupt keinen Unterschied gebracht. Ich habe im ersten Moment gedacht, meine Testosteronwerte gehen hoch, dann habe ich es abgesetzt, hatte ein paar Stressoren und jetzt sind meine Werte genauso hoch, wenn nicht sogar noch höher, und ich nehme seit fast anderthalb Jahren kein Ashwagandha mehr. Also es ist so ein bisschen, man muss es testen für sich. Wir haben, ich würde schätzen, so 20% der Patienten in der Praxis kommen nicht gut damit klar, aufgrund dieser Mattigkeit. Wir haben jetzt noch keine wirklich signifikanten Probleme gesehen. Aber es ist jetzt auch nicht so ein Wundermittel. Aber, und jetzt kommt das große Aber, gerade wenn wir uns jetzt, auch das ist ja wieder davon abhängig, was für einen Menschen schaue ich mir an. Also schaue ich mir jetzt jemanden an wie uns beide, der seinen Testo erhöhen will, oder schaue ich mir zum Beispiel auch jemanden an, der schon 20, 30 Jahre älter ist und einen Hypogonadismus hat, also letzten Endes Hormone nicht mehr signifikant produzieren kann. Und da sehen wir zum Beispiel wieder größere Benefits und größere Unterschiede, was wir aber noch nicht richtig einordnen können und auch noch nicht richtig verstehen können. Aber wir sehen, dass etwas passiert, und deswegen braucht es auf jeden Fall viel mehr Untersuchung zu diesem ganzen Thema. Denn es hat auch eine Auswirkung auf das Thema Muskelaufbau. Ist ja auch logisch, wenn wir Stress reduzieren und mit Schlaf und Co. und Testosteron. Aber es ist jetzt nicht so, wie das in ganz vielen Podcasts und Testo-Optimierungsthemen, Foren und so angesprochen, dass es das Ding ist, was man nehmen muss, um seinen Testosteronwert zu erhöhen und dadurch signifikant bessere Leistung zu erzielen. Weil auch das ist ein Unterschied. Mein Testo zu erhöhen heißt nicht direkt automatisch, ich habe eine signifikant bessere Leistung. So, ne? Auch das ist wieder davon abhängig, wo befinde ich mich mit meinem freien Testosteronwert. Das heißt, jeder, der solche fancy Sachen macht und oder machen möchte und die Basics, über die wir eben schon geredet haben, und da gibt es ja noch viel mehr, schon macht, der sollte sich hinsetzen und mal für 30 Euro irgendwie sein Testosteron bestimmen lassen, um halt auch für sich entscheiden zu können, hat das denn langfristig für mich jetzt einen Benefit oder hat das eben keinen Benefit? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ist noch was zu Ashwagandha fragen, weil ich habe sonst theoretisch, kann ich direkt mit Tonkat Ali noch hinten anschließen, weil das ist ja sehr, sehr, sehr ähnlich wie Ashwagandha jetzt.
Nee, also ich würde einfach sagen, wir machen noch die Supplements, die Supplementliste komplett, ja.
Ja. Also wenn man, ne, es gibt jetzt so ganz fancy Sachen, Fadogia Agrestis und Tonkat Ali. Über Fadogia würde ich gar nicht reden, weil wir reden hier bis jetzt nur über Rattenstudien tatsächlich. Bei Tonkat Ali haben wir auch vier Rattenstudien. Ne, es ist genauso wie Ashwagandha, das ist auch ein Kraut. Und wir reden hier über verschiedene Dinge. Man muss sich immer bedenken, Ashwagandha ist eigentlich nicht der Wirkstoff. Ashwagandha, in der Wurzel sind Vitaminolide und solche Dinge drin, die die Wirkung dann entfalten. Und so haben wir das bei Tonkat Ali auch. Also wir haben verschiedene Dinge innerhalb von dieser Substanz Tonkat Ali enthalten, die dann wieder dazu führen können, dass Pregnenolon weniger in Cortisol umgewandelt wird. Aber was Tonkat Ali laut Daten, die aber wirklich mini, mini klein sind, viel, viel, viel weniger Daten als zu Ashwagandha momentan, kann es auch die Aromatase zum Beispiel hemmen. Das heißt, dass wir auch dadurch eine direkte Testosteronerhöhung hätten. Und wenn man jetzt ganz weit gehen würde, aber das sind wirklich, also wir reden wirklich, und ich glaube, da muss man vorsichtig sein und das auch dazu sagen, wir reden über wirklich ganz kleine Populationsgrößen aus Studien aus 2013, Studien aus 2009 und Co., die dann zeigen, dass es verschiedene enzymatische Prozesse hemmen kann, die so CAMP und sowas erhöhen, also zyklisches Adenosinmonophosphat, was irgendwie was mit Energiestoffwechsel und Co. zu tun hat. Und auch das wirkt sich sekundär langfristig über Cholesterin, Pregnenolon wieder auf einen erhöhten Testosteronwert aus. Ist aber wirklich, also ich habe es zum Beispiel noch nie supplementiert und noch nie selber ausprobiert, weil ich der Meinung bin, zum jetzigen Stadium irgendwas zwischen 100 und 600 Milligramm, auch das ist so, also wo soll ich mich da jetzt hin begeben laut Daten, weil 100 bis 600 ist halt super große Spannweite wieder. Ist es so, dass die Daten zwischen 2 und 12 Wochen zeigen, dass wir eine leichte Erhöhung vom Testosteronwert haben können, aber wir haben in ganz vielen von diesen Studien einen riesengroßen Publication-Bias mit drin, das heißt, die Dinge sind irgendwie nicht richtig von der Randomisierung zugeteilt worden am Anfang, da gab es ganz viele Fragezeichen, deswegen ist halt die Frage, ob man diese ganzen Studien überhaupt so interpretieren möchte, wie sie oft interpretiert werden. Haben wir große Schäden dadurch? Also sehen wir irgendwelche großen Nebenwirkungen? Ehrlicherweise nicht, muss man sagen. Liegt aber vielleicht auch daran, dass wir in Summe viel, viel, viel weniger Daten haben. Aber was wir zum Beispiel im Vergleich zu Ashwagandha sehen, ist, dass wir eine Supplementierung ab 100 Milligramm schon eine größere Verbesserung bei Kraft und fettfreier Masse zum Beispiel sehen, bei Tonkat Ali. Das ist was, was wir aber auch nicht verstehen. Wir sehen das jetzt nur. Ja? Warum das am Ende des Tages so ist, steht noch so ein bisschen in den Sternen tatsächlich.
Ja, spannend. Das habe ich noch nie gehört, das Tonkat Ali. Wie schreibt man das? Vielleicht auch für die Leute, die jetzt
Also wenn du es in den Studien suchst, heißt es Long Jack. Tonkat Ali wird einfach T-O-N-G-K-A-T und dann neues Wort und dann Ali.
Okay, danke.
Ist aber, kannst wie gesagt, kannst auch malaysischer Ginseng suchen, das ist genau das gleiche. Oder halt im Englischen Long Jack.
Okay, okay.
Frage ich mich auch, wie wir von Tonkat Ali auf Long Jack kommen, aber okay.
Jetzt haben wir ja sehr viel über das Thema Testosteron geredet, was ja ein Sexualhormon ist, und noch gar nicht so viel über Sex, und du hast ja vorhin auch noch über NoFap gesprochen. Vielleicht, um das noch abzuschließen, so, also ich habe da auch mal ein Video dazu gemacht zu NoFap und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass es am Anfang die ersten paar Tage den Testosteronwert erhöht und dann aber eher sogar senken kann. Das ist mein letzter Stand. Gleichzeitig kann ich aber auch sagen, dass ich das Gefühl habe, dass wenn man zumindest sexuell erregt ist jeden Tag und dann aber nicht kommt, dass dann auch irgendwo eine, zumindest für mich, eine gesteigerte Lebensenergie, Lebensfreude, Wachheit sich breit macht, die nicht zu vergleichen ist wie einfach nicht mehr zu masturbieren und gar nicht mehr sexuell zu sein. Also das habe ich auf jeden Fall so differenziert. So dieses jeden Tag Sex haben und oder masturbieren und dann nicht zu kommen, ist was anderes, als einfach gar nichts mehr zu tun. Vielleicht, um das noch abzuschließen, was gibt es da? Weil das finde ich schon auch sehr spannend.
Ja, also wir haben ja ganz kurz im Vorgespräch schon darüber geredet, dass das so ein Thema ist, was, glaube ich, jetzt immer mehr kommen wird in den nächsten Jahren. Und du hast es ja gerade schon erklärt, das heißt, ich brauche es ja jetzt eigentlich nicht nochmal zu erklären. Wenn man sich da die Daten anschaut, dann gibt es eigentlich so ein bisschen das wieder, was du gerade tatsächlich auch beschrieben hast. Also es gibt sogar aus dem Jahr 2003, ne, also das ist ja jetzt schon knapp 20 Jahre her, gibt schon Daten dazu, die eine gewisse Ejakulationsabstinenz beschreiben. Und hier muss man auch wieder unterscheiden zwischen den Outcome-Daten, also was verändert sich, und zwischen dem Mechanismus. Denn du hast jetzt gerade so ein bisschen den Unterschied auch beschrieben, kurz zwischen Erektion und Ejakulation. Das sind zwei verschiedene Nervensysteme. Ne? Also fangen wir mit dem an. Es gibt so einen schönen Satz, Point and Shoot. Also Point ist die Erektion, Shoot ist die Ejakulation. Und jeweils mit dem Buchstaben, mit dem wir anfangen, das sind die Nervensysteme. Point ist eine parasympathische Aktivität und Shoot, also die Ejakulation, ist eine sympathische Aktivität. So. Darüber könnte man sich jetzt auch vielleicht erklären, warum es mittlerweile auch die Menschen gibt, die sagen, ja, Erektion und Co., ja, aber dass man die Ejakulation weglässt, in Anführungsstrichen, dass das ähnliche Benefits wie sowas wie erhöhtes Energieniveau, bessere Konzentrationsfähigkeit, sogar höheres Selbstwertgefühl und sowas wird ja zum Beispiel alles beschrieben. Wenn man aber in diese Daten reinguckt, dann stellt man jetzt fest, dass bei einer 8-tägigen Abstinenz, so von dieser NoFap-Bewegung, am 7. Tag ein Spitzenwert von Testosteron erreicht wird von 145,7% der eigentlichen ursprünglichen Ausgangssituation. Und das hast du ja gerade auch gesagt, dass sich das irgendwie so nach einer Woche so anfühlt, als würden die Werte hochgehen. Aber danach sieht man das eben nicht mehr. Danach gehen die Werte runter. Das heißt, am 8. Tag, also einen Tag nach dem 7. Tag, wo der Höhepunkt letzten Endes erreicht wurde vom Testosteronwert, ist es so, dass die Werte wieder völlig auf das Ausgangsniveau zurückgehen. Das heißt, wir haben keine langfristigen Benefits von diesem Thema, außer die Leute subjektiv beschreiben. Ja? Aber wenn man in die Studien schaut wirklich, ist es nichts, wo wir zum jetzigen Zeitpunkt sagen können, wir haben irgendwie eine signifikante Verbesserung von Testosteronwerten, ja okay, am 7. Tag, aber das ist halt kein Long-Term-Thema, sondern das ist mal kurz mit einem Peak und dann geht es halt wieder runter. Das ist also nichts, was wir in so einem Protokoll zur Testo-Optimierung oder sowas hinzufügen würden, um, und selbst dann, wenn, wäre ja die Frage, verändert das dann die Leistung, Muskelwachstum oder, weil selbst das ist ja gar nicht bewiesen und auch gar nicht untersucht bis jetzt, ehrlicherweise.
Ich habe jetzt noch auf meiner Liste so diese Frage, und das ist vielleicht eine komische Frage, weil wir jetzt eine Stunde über Testosteron geredet haben, aber gibt es denn vielleicht auch Gründe, seinen Testosteronwert nicht erhöhen zu wollen? Oder gibt es Nachteile eines erhöhten Testosteronwerts? Und du hast vorhin über Brian Johnson gesprochen und Anti-Aging. Und ich habe aber immer wieder auch gehört, dass eben genau Testosteron auch dazu führt, dass man eben schneller altert, vor allem wahrscheinlich bei exogener Zufuhr. Deswegen, um vielleicht das Thema abzuschließen, sofern du nichts mehr Relevantes, Signifikantes hast, was jetzt die Zuhörer auf jeden Fall nochmal zu einem erhöhten Testosteronwert bringen könnten. So die Frage TRT. In Amerika habe ich das Gefühl, ist ein voller Hype ausgebrochen. Also ich habe das Gefühl, mittlerweile machen das sogar schon Dudes, die eigentlich gar nicht unter ihrem Testosteronwert sind, einfach nur um sich geiler zu fühlen, um mehr Sex zu haben. Und ein Teil in mir, das sage ich auch ganz ehrlich, ich habe noch nie irgendwas exogen zugeführt, musste ich nicht, aber ein Teil von mir findet das irgendwie geil, die Idee, mit 45 immer noch sich so zu fühlen, als wäre ich 30 und würde sogar die Idee in Kauf nehmen, dann vielleicht ein paar Jahre früher zu sterben oder schneller zu altern, einfach um die Jahre, in denen ich lebe, auf jeden Fall möglichst geil zu leben. Und trotzdem habe ich natürlich so eine leichte kritische Haltung, weil was sind denn vielleicht die anderen Sachen, die ich nicht sehe? Es gibt ja auch Korrelationen zwischen antisozialem Verhalten und erhöhtem Testosteron oder höherem Risikoverhalten zumindest. Und dann deswegen vielleicht, um hier nochmal so ein Fass aufzumachen.
Ja. Du, ich finde, das ist gar nicht so eine merkwürdige Frage, wie du einführend gesagt hast. Ich finde tatsächlich sogar, wie du es gerade beschrieben hast, das ist ja auch so ein bisschen die Definition von diesem Longevity-Ansatz irgendwie. Also cool, wir machen viele Sachen, von denen wir uns vielleicht erhoffen, länger zu leben, aber wir würden auch in Kauf nehmen, Dinge zu machen, die unsere Lebensqualität erhöhen, wenn wir vielleicht 2 Jahre früher sterben dadurch. So. Und also ich sehe, klar, ich habe Medizin studiert, ich habe eine Praxis, von daher, ich finde diesen Gedanken, mit Testosteron zu experimentieren, unglaublich spannend. Ich habe es bis dato auch noch nie gemacht, so wie du auch gerade beschrieben hast. Ich denke aber schon, dass das, also dieses ganze Thema rund um TRT, ein großes Thema werden wird. Gerade wenn wir uns anschauen, was so dieses Thema Knochenbrüche und Co. im Alter zum Beispiel angeht. Alleine dafür kann es durchaus sein, dass wir uns diesem Thema nähern, aber jetzt nicht mit, keine Ahnung, mit 39, sondern ab dem Alter oder ab dem Zeitpunkt, wo der Wert anfängt runterzugehen. Weil also ich sehe überhaupt keinen Nutzen dafür, jetzt irgendwie mit Testosteron zu experimentieren, weil das ja auch keine TRT wäre das ja jetzt nicht. Das wäre jetzt ja keine Ersatztherapie, sondern das wäre ja jetzt, ich versuche etwas zu erhöhen. Aber auch da muss man sagen, das ist halt total schwierig einzuordnen, einfach aufgrund dessen, dass wir diese Referenzbereiche ja haben und diese Referenzbereiche sich ja auch verändern. Also wenn man sich die Referenzbereiche vor 30 Jahren anguckt, da waren die anders. Da waren die, waren die unteren Bereiche, die jetzt als noch okay gelten, die waren da nicht okay. Die waren da im roten Bereich. Und das jetzt nicht nur bei Testo, sondern auch bei Schilddrüsenhormonen und Co. So. Das heißt, ich denke schon, ich bin ein super großer Verfechter von bioidentischen Hormonen bei der Frau. Finde, es gibt kaum eine Frau, die nicht davon profitiert. Und so wie dieses ganze Thema dann man beim Mann letzten Endes mit aufziehen kann, wenn die Werte runtergehen im Alter. Und ich würde bei mir selber, wenn ich sehe, meine Werte gehen jetzt, mein Gesamttesto geht von 700 auf, keine Ahnung, 400 runter und ich kriege es nicht hin, über alle möglichen Dinge, die ich logischerweise alle als erstes machen würde, würde ich darüber nachdenken, mich diesem Thema zu nähern. Ja? Ich sage aber bewusst, mich dem Thema zu nähern. Das heißt, ich bin da sehr skeptisch, genauso wie ich dem Thema noch sehr skeptisch gegenüber sehe, einfach jedem Statine zu geben und jedem Metformin zu geben und jedem HGH zu geben. Brian Johnson ist halt auch schon in einem ganz anderen Alter. So. Und da wird sehr, sehr, sehr viel experimentiert. Wir haben sehr wenig Daten zu TRT. Wir haben sehr viele Daten zu bioidentischen Hormonen bei der Frau zum Beispiel, bei Männern sehr wenig. Zumindest die, was das, die Nebenwirkungsrate, was das Outcome und sowas angeht. Aber ich denke schon, und da unterschreibe ich das, was du gerade eben gesagt hast, ich würde mir lieber 10 richtig gute Jahre nachher erkaufen, anstatt einfach 20 Jahre länger zu leben. So, weil die Lebensqualität halt eine maßgeblich entscheidende ist. Und wenn man sich da wieder die Daten anschaut, was kardiovaskuläre Probleme angeht, auch was Alzheimer, neurodegenerative Dinge, aber auch plakativ Knochenbrüche angeht. Also die Statistik, wenn man sich einen Hüftknochen bricht, was im Alter tatsächlich so ein Oberschenkel-Halsbruch gar nicht so häufig passiert, bei einem Sturz, ist das sehr erschreckend, wie viele Menschen die nächsten 2 Jahre tatsächlich nicht überleben, aufgrund dessen, dass sie mit dem bestehenden System es nicht hinbekommen, in diese Heilung richtig reinzukommen und verheilen einfach nicht mehr. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, und das ist so ein bisschen das, wo sich die Gesellschaft ja auch hinentwickelt, ich kann dir gar nicht aus epidemiologischen Daten sagen, weil wir diese Population so gar nicht haben. Ich würde behaupten, dass wenn wir beide jetzt mit Sport und Lifestyle und Co. so weitermachen die nächsten 30 Jahre, dass der Testosteronwert gar nicht auf 400 runtergeht. Also gerade wenn du das Thema Krafttraining und Training und Co. weitermachst, also ich sage bewusst, ich glaube es nicht, weil wir halt die Daten dazu einfach nicht haben. Aber ich glaube nicht, dass dieses Thema TRT für die Generation wie uns, wo wir jetzt schon über dieses Thema Testo optimieren und Gesundheitsoptimieren und Co. reden und wir versuchen jetzt schon vieles richtig zu machen, wenn wir das die nächsten 30 Jahre weitermachen, glaube ich nicht, dass das für uns so eine Relevanz hat. Für die jetzige ältere Generation schon. Aber für uns, ich bin mir da nicht so sicher tatsächlich. Mhm.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Also ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen. Du hast ja auch geplant, nächstes Jahr ein Buch dem Thema Testosteron zu widmen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und vielleicht noch eben abschließend, gibt es noch irgendwas, was wir jetzt vergessen haben, was vielleicht noch relevant ist oder was jetzt gerade noch so...
Ja, also es gibt theoretisch viele Sachen, die man in diesem Testo-Optimierungsthema noch erwähnen können, wie GLP-1-Analoga, wie Boxhornklee. Aber das sind halt alles so Dinge, das ist so, es ist nicht so richtig greifbar
bis jetzt. Ist nicht 80-20.
Und das ist nicht 80, das ist so 99-1 irgendwie so gefühlt. Also all die Dinge, die wir jetzt gesagt haben, das ist das, wenn man das alles umsetzt, dann hat man schon wahrscheinlich ein Bucket an 90-95% erfüllt und dann kann man sich mit so den restlichen 5-4% letzten Endes abgeben und sich damit beschäftigen und gucken, wo geht's dann da weiter im Detail. Aber all das, was wir jetzt gesagt haben, ist sowohl laut Datenlage als auch aus Erfahrung, sind die Dinge, die wirklich in der Praxis am allerbesten und am meisten auch funktionieren. Mhm.
Geil. Mega, mega geil. Vielen Dank, Timo, dass du dir die Zeit genommen hast hier für unsere Zuhörer und mich. Hat sehr Spaß gemacht und vielen Dank für deine Arbeit auch auf den Social-Media-Kanälen. Werden wir natürlich auch alles wie immer verlinken.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich auch einfach gefreut, weil wir uns ja jetzt, wie anfangs schon gesagt, irgendwie seit knapp 10 Jahren nicht mehr gehört und gesehen haben. Ja. Du musst jetzt gleich im Nachgang mal gucken, ob es dieses YouTube-Video von damals noch gibt bei dir auf dem Kanal.
Ich lösche keine Videos.
Ja, dann muss es das ja noch geben, irgendwie von vor 8-9 Jahren, wo wir trainieren sind. Ich glaube, mit Patrick damals auch, oder war Patrick, ich weiß es gar nicht mehr. Aber das müssen wir mal gucken, ob es dieses Video noch gibt.
Geil.
Also vielen, vielen Dank.
Bevor du jetzt gehst, habe ich noch eine Frage an dich. Hand aufs Herz. Wie frei bist du wirklich? Und wenn du jetzt auf diese Frage keine genaue Antwort hast oder vielleicht sogar zweifelst, ob du wirklich frei bist, dann möchte ich dir jetzt unseren neuen Freiheitstest empfehlen, mit dem du in 3 Minuten für dich persönlich rausfinden kannst, wie frei du wirklich bist, und zwar auf 5 verschiedenen Säulen der Freiheit. Das Einzige, was du dafür tun musst, ist jetzt unten in der Beschreibung oder in den Shownotes auf den Link zu klicken oder uns direkt auf chainislife.com/Freiheitstest zu besuchen und dort dir 3 Minuten Zeit zu nehmen, uns ein paar Fragen zu beantworten. Du hast danach nicht nur dein 100% individuelles Testergebnis, welches dir auch direkt mehr Klarheit gibt, sondern du hast auch ein paar Handlungsanweisungen für uns in jedem einzelnen Bereich, was du tun kannst, um ein kleines Stückchen freier zu werden. Und was ich auch noch habe, ist eine kleine Überraschung, aber die verrate ich dir jetzt nicht. Deswegen besuche uns gerne chainislife.com/Freiheitstest und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich. Bis dahin. Dein Mischa. Peace